Stapelanzug!
Hallo zusammen.
Ich darf den Anzug behalten?
Na klar, mir passt er nicht. Tu einfach nichts, was ich tun würde. Und tu auf keinen Fall, was ich nicht tun würde. Es gibt da so eine kleine Grauzone und genau da bewegst du dich.
Was geht, Leute? Wartet mal, ihr seid nicht die echten Avengers.
Aber das heißt nicht, dass du ein Avenger bist, falls du dich das gefragt hast.
Oh.
Ist keine Umarmung, ich mach dir nur die Tür auf.
Oh.
Okay, Kleiner, viel Glück da draußen.
Ja, vielen Dank, Spider-Man Homecoming. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Hause Göring liebt man Helden. Wir lieben all diese Superheldenfilme. Ich habe irgendwie, jetzt ist der Robin langsam alt genug, in meinen Augen, für sowas. Wir haben alle diese Avengers-Filme und alle Superheldenfilme, die wir so gefunden haben, zusammen geschaut. Und hinterher habe ich meistens mit ihm vor dem Hintergrund von diesem Film her über den Glauben geredet. Das war echt cool und macht richtig Spaß. Und ich glaube, in diesem Film Spider-Man Homecoming, da können wir tatsächlich etwas mitnehmen. Der illustriert was, was mir heute auch in dieser Predigt total wichtig ist. Und zwar geht es ja um einen Helden in diesem Film. Und es ist Spider-Man, der ist eigentlich noch ein Teenager und er wird jetzt irgendwie so langsam zu einem Helden ausgebildet. Und dieser Film zeigt uns einige wichtige Dinge über Helden. Nummer eins ist die Wahrheit, dass hinter jedem Helden ein Heldenmacher steht. Immer wenn du auch in dieser Welt irgendjemanden siehst, dessen Leben durch die Decke geht, dann entdeckst du meistens bei näherem Hinsehen Menschen, die ihn gefördert haben. Das waren vielleicht die Eltern, das waren vielleicht Lehrer, das waren vielleicht Professoren, Arbeitgeber, wer auch immer. Menschen, die etwas in den Personen gesehen haben und die Leute unterstützt haben, damit sie durch die Decke gehen konnten. Und du lernst auch bei Spider-Man etwas über Helden. Spider-Man ist noch ein Teenie, also in diesem Film. Und irgendwie, er macht noch eine Menge Fehler. Er hat noch viele Sachen nicht drauf. Und wir sehen etwas über Helden, was total wichtig ist. Helden müssen sich entwickeln. Helden müssen lernen, Menschen zu dienen und nicht sich selbst. Helden müssen auch Opfer bringen. Auch das erleben wir bei Spider-Man. Und da habe ich mir gedacht, wie genial ist das denn? Das passt irgendwie genau zu dem, was wir auch in der Bibelstelle rauslesen können, um die es heute geht. Diese Gesetzmäßigkeiten, wie man ein Held wird, die sind ganz ähnlich bei Gott wie bei Spider-Man Homecoming. Jetzt habe ich was gesagt. Aber ich will euch das doch mal kurz zeigen. Wir fangen mal an, schon wieder, den Bibeltext zu lesen. Philipper 2, Verse 19 bis 22. Wenn Jesus der Herr es will, dann kann ich hoffentlich bald Timotheus zu euch schicken. Das war der Held in Ausbildung bei Paulus. Bei seiner Rückkehr kann er mich dann aufmuntern, indem er mir von euch berichtet. Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. Wow! Alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Aber ihr wisst ja, wie Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seinem Vater, so hat er mir geholfen, die Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten. In der Zwischenzeit hielt ich es für richtig, Epaphroditus, ein weiterer Held, den Paulus ausgebildet hat, zu euch zurückzuschicken. Er ist ein wirklicher Bruder für mich, ein treuer Mitarbeiter und Mitstreiter. Und er war euer Bote, um mir in meinen Schwierigkeiten beizustehen. Jetzt sende ich ihn wieder nach Hause, denn er hat Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren hattet. Und er war wirklich krank. Er wäre sogar fast gestorben. Wow. Hier geht es um Helden und wir entdecken etwas von den Dingen, die ich gerade schon angesprochen habe, auch in diesem Bibelvers oder in diesen Bibelversen. Deswegen lautet mein erster Gedanke heute Morgen: Lebe als Heldenmacher. Und ich glaube, es gibt wirklich zwei Optionen, wie du durchs Leben gehen kannst. Der eine ist die, dass du immer versuchst, an deiner eigenen Legende zu basteln. Dass du versuchst, möglichst groß rauszukommen. Ja? Facebook und YouTube und Instagram, die helfen dir noch dabei. Du hast heute eine Plattform und jeder kann irgendwie bekannt werden, auch wenn er nur Blödsinn verbreitet. Ja? Und das ist die eine Variante. Ich suche selber die Bühne. Ich will selber groß sein. Und die andere Variante ist die, dass ich jemanden suche und ich stelle den auf die Bühne und ich investiere mich in den. Und am Ende füllt er diesen Platz aus, auf dem ich vielleicht gerne stehen würde. Okay, darf ich wieder zurückgehen? Und das ist genau der Unterschied, wenn wir davon reden, lebe als Heldenmacher. Wir prägen diesen Satz jetzt hier in der Gemeinde, dass ein Heldenmacher weiß, die Früchte meines Lebens wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Weißt du, ein Heldenmacher weiß auch, wenn ich mich in viele andere Menschen investiere, kann ich viel mehr erreichen, als wenn ich nur versuche, selber alles zu tun. Das ist so ein wichtiger, so ein wertvoller Gedanke. Wir sehen, dass Jesus das getan hat. Wir sehen, dass Paulus das tut. Wir sehen, dass das irgendwo im ganzen Wort Gottes zu erkennen ist. Und immer wieder gibt es Menschen, die das umsetzen. Und jetzt geht es mir darum, wie kann man das ganz praktisch tun? Da erkennen wir ein bisschen was von Paulus. Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Punkt Nummer eins ist so banal, aber so wichtig. Heldenmacher müssen erstmal nach Helden suchen. Heldenmacher müssen einen Blick haben für Menschen, in die Gott was reingelegt hat. Die müssen danach suchen, die müssen scannen. Ja, so wie bei Star Trek, ich scanne den Subraum und so. Das müssen wir irgendwo auch tun als Heldenmacher. Und wir gucken uns an, wie auch Paulus das gemacht hat. In Vers 21, ist ein interessanter Vers, heißt es, alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Also er vergleicht Timotheus mit allen möglichen anderen Menschen, die er noch getroffen hat. Und er sagt, ich erkenne einen absoluten Unterschied bei Timotheus. Er lebt für andere. Und er sagte, alle anderen, und ich meine, das alle ist bei Paulus immer so eine Sache, er hat natürlich auch noch andere außer Timotheus getroffen, die auch so gelebt haben. Er sagt, alle, viele andere drehen sich nur um sich selbst. Aber ich frage mich, woher wusste er das? Wir sehen daran, dass Paulus seine Umgebung gescannt hat. Der hat die Leute beobachtet und hat sich gefragt, hey, was sehe ich da an Charakter, was sehe ich da an Fähigkeiten, was sehe ich da an Herzenshaltung? Und dementsprechend ist er auf die Leute zugegangen. Und das ist so eine wichtige Eigenschaft. Wir müssen Schatzsucher sein. Menschen, die versuchen, den Schatz im Leben von anderen Menschen zu heben. Und weil wir alle Ebenbilder Gottes sind, dürfen wir auch wissen, dass überall Schätze verborgen liegen. Und deswegen braucht es Heldenmacher. Der zweite Gedanke ist dann, dass wir natürlich nicht dabei stehen bleiben dürfen, es nur zu sehen. Du glaubst gar nicht, wie viele Helden auf diesem Planeten rumlaufen, die keine Ahnung davon haben, dass sie Helden sind oder es sein könnten. Und dann braucht es diesen Moment, wo jemand kommt, der den Arm auf die Schulter legt und sagt, hey, mein Freund, ich sehe was in dir. Und ganz oft ist mir das so gegangen, auch bei Leuten, wo ich das gemacht habe, da dachte ich, na, also in dem Fall ist es ja wohl so offensichtlich, das sieht jeder und die Person sieht es doch auf jeden Fall auch. Und dann machst du das und dann sagt die Person, das hat mir noch nie jemand gesagt. Wow. Und ich habe es auch nie gedacht. Wow. Es ist so cool, derjenige zu sein, der es ausspricht. In meinem Leben gab es eine Grundschulsportlehrerin und eigentlich mochte ich Sport. Aber manchmal wollte die Lehrerin nicht so wie ich. Und das war schlecht. Und da habe ich es geschafft, fast die ganze Klasse gegen sie aufzubringen, dass sie gemeckert hat. Und am Ende, glaube ich, hat sie uns sogar früher dann in die Kabinen geschickt, weil sie nicht mehr klarkam. Eine Grundschule, ne? Also schon ein hohes Kriminalitätspotenzial bei mir. Und ich musste dann in der Halle zurückbleiben mit ihr, in der Sporthalle. Und dann sprach sie mich an, aber komischerweise gar nicht so, wie ich dachte. Gar nicht so vorwurfsvoll. Gar nicht so, dass sie mich jetzt irgendwie abgestraft hätte. Sie war kurz vor ihrer Rente, kleine Person, weiße Haare. Ich glaube, sie hieß Frau Albrecht oder so. Und sie stellt sich vor mich hin und sagt, Michael, du hast das Talent, Menschen auf deine Seite zu ziehen. Im Moment nutzt du das nur, um Menschen irgendwie zu einer Revolution zu bewegen. Aber wenn du das irgendwann für was Gutes nutzen würdest, dann könnte wirklich was Großes aus deinem Leben werden. Also es war ein Moment, wo ich eigentlich erwartet habe, eins auf die Mütze zu bekommen. Und diese Frau hat mir etwas gesagt, was sie in mir sieht. Und ich habe das nie vergessen. Und so könnte ich noch 5, 6, 7 andere Momente in meinem Leben nennen, wo Menschen etwas zu mir gesagt haben, was ich nie vergessen werde. Aus heiterem Himmel kam irgendwann der Pastor zu mir und sagte, ich glaube, du kannst predigen. Mach's in 2 Wochen. Der hat mir nicht mehr erklärt, wie das geht. Und so weiter und so fort. Ich habe es gemacht und irgendwie hat sich das dann so durchgezogen seitdem. Aber wie cool. Und vorher dachte ich das nicht. Ich dachte es wirklich nicht, dass ich das kann. Aber er hat es irgendwie doch schon gesehen und ausgesprochen. Und dann kommt ein dritter Gedanke und das ist, dass wir als Heldenmacher auch die Helden in unser Leben lassen müssen. Auf Abstand können wir keine Helden machen. Und für diesen Punkt möchte ich den Sandro bitten, dass er uns einige Gedanken dazu weitergibt.
Ja, ich habe drei Aspekte rausgenommen, einfach um zu zeigen, dass das ein ganzheitliches Konzept ist. Einmal, ich bin Ranger, also Royal Rangers Leiter, aus ganzem Herz und Seele. Und da habe ich immer wieder gesehen, dass das funktioniert. Das heißt, meine Rangers, die waren immer involviert in jegliche Entscheidungen, die ich getroffen habe. Also ich habe Entscheidungen getroffen, habe sie dann dazugeholt und gemeint, hey, verstehst du das? Wie würdest du es machen? Kannst du das nachvollziehen? Wo hast du noch ein Gedankenproblem? Das heißt, meine Rangers wussten irgendwann mal, egal was ich sage und egal wie ich es tue, sie dürfen jederzeit kommen und nochmal mit mir drüber diskutieren. Ist zwar ein bisschen anstrengend, aber man gewöhnt sich dran. Und das funktioniert dann relativ gut. Und die Rangers, die waren dann auch recht ja, nah an mir dran. Das heißt, die haben gesehen, wie lebe ich denn regelmäßig. Ein bisschen anders, aber auch intensiv haben wir es in der Hauskirche gelebt, in unserer Teenager-Hauskirche, die wir hatten. Die hatten alle einen Haustürschlüssel von uns. Das heißt, wir kamen ab und zu nachmittags nach Hause oder abends nach Hause und da saßen dann schon drei Teenies bei uns zu Hause und hatten sich was zu essen gekocht und haben auf uns gewartet, bis wir dann auch mal nach Hause kommen. Und das ist ganz spannend, weil dadurch, dass die diese Freiheit haben zu kommen und zu gehen, wann sie wollen und dadurch, dass sie sich das Recht dann auch rausnehmen, einfach mal da zu sein, kriegen sie Sachen mit, die du jetzt nicht zwangsläufig zeigen möchtest. Also zum Beispiel, wenn ich gerade mit meiner Frau streite, dann kriegen die das halt mit. Und was mich da ganz arg geprägt hat in dieser Situation ist dieser Satz, meine Augen sind so voll von dem, was ich sehe, dass meine Ohren nicht hören können, was du sagst. Nochmal, meine Augen sind so voll von dem, was ich sehe, dass meine Ohren nicht hören können, was du sagst. Das heißt, die Teenies waren so arg in unserem Leben drin, dass es gar nicht mehr wichtig war, ob ich eine gute Predigt mache oder eine schlechte Predigt mache, ob ich ihnen sage, was sie gut tun sollen oder nicht. Das war alles zweitrangig, weil sie einfach so nah am Leben dran waren, dass sie gesehen haben, wie es läuft. Und den dritten Aspekt, den ich dir mitgeben möchte, ist, das funktioniert auch in deiner Arbeitsstelle. Ich habe bei der Arbeit jetzt einen neuen jungen Kollegen, der kommt ganz frisch vom dualen Studium, hat also ganz frisch sein Arbeitsleben angefangen und ich habe ihn so ein bisschen an die Hand genommen und erkläre dem, wie man Geschäfte tatsächlich abwickelt, wie man mit den Kollegen spricht, wo man reinkommt. Und dann gibt es eben Sachen, da werde ich als etwas erfahrener Mensch schon eingeladen. Jetzt gab es eine Sondereinweisung zu so einem Fahrzeug und da war ich eingeladen und sonst keiner. Und ich habe dieses Formularblatt einfach zweimal ausgedruckt, habe zu meinem Kollegen gesagt, komm einfach mit. Und dann sind wir zusammen dahin gegangen und dann habe ich denen, die Einweisung geben, gesagt, komm, ihr erzählt es doch sowieso, erzählt es gleich für zwei. So dass er quasi direkt die Einweisung mitgenommen hat, worauf er sonst wahrscheinlich noch Jahre warten hätte müssen.
Ja, also wir sehen, das ist ein Gedanke und das, glaube ich, gilt für all die Punkte, die ich heute euch mitteile, die wir nicht nur in der Kirche umsetzen können, sondern die wir auch in der Familie umsetzen können, die wir auch am Arbeitsplatz umsetzen können. Und es wäre so schön, wenn wir da auch einen Unterschied machen würden dadurch. Ja, weitere praktische Eigenschaft ist die, dass Heldenmacher ihren Helden Türen öffnen. Und das tut man auf eine zweifache Art und Weise. Hey, man lädt sie auch in sein Beziehungsnetzwerk ein. Man gibt ihnen eine Plattform, die sie ohne mich vielleicht nicht bekommen würden. Ich nutze immer wieder so die Gelegenheit, wenn wir als Jugendverband zusammenkommen und über die Zukunft diskutieren und was wir da alles tun werden. Ja, also für die ganze Jugendarbeit des PFP in Deutschland machen wir da so die Planungen immer und fragen uns, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll. Und wir reden immer auch über Personen, mit wem werden wir denn was machen. Ich nutze fast jedes Treffen dafür und sage, also Leute, damit ihr eins wisst, der Lukas ist auf jeden Fall dabei. Oder mein David in Brenzbach gerade, hey, der ist auf jeden Fall dabei. Und wenn das gerade mit der Anstellung schwierig ist, dann versuche ich da auch Dinge einzufädeln, dass wir das doch vielleicht irgendwie hinkriegen bei dem. Und ja, da haben wir gerade ein paar Ideen. Es ist so wichtig, das zu tun. Türen öffnen, das heißt, du beteiligst Menschen eigentlich an deiner Autorität. Du lädst Menschen mit in das rein, was du schon erreicht hast und sie dürfen damit mit davon profitieren. Paulus tut das, indem er in den höchsten Tönen von seinem Timotheus schwärmt. Und das war nicht gelogen, der war wirklich ein guter Mann, aber verstehst du musst es auch sagen. Und da kannst du dir vorstellen, wie ihm das dem Timotheus die Türen geöffnet hat in der Gemeinde in Philippi. Der sollte ja irgendwann dahin kommen, das sagt Paulus dann später. Aber er sagt, er hat es ja hier auch schon gesagt, ich will ihn zu euch schicken. Und wenn das so vorbereitet wird, dann kannst du glauben, dass die dem Timotheus auch vertraut haben. Und das ist, was Paulus tut und das sollen wir auch tun. Ja? Ganz praktisch kann ich zum Beispiel euch sagen, dass die Moni Poltert und die Kara Poltert, da hinten sind sie beide da, gestern ein wirklich geniales Seminar gehalten haben über das Thema Gewissen. Und wenn ihr irgendwo mal jemand einladen wollt für ein gutes Seminar, würde ich sagen, hier, ladet nicht mich ein, sondern ladet Moni und Kara ein. Ja, das ist richtig gut gemacht. Und das ist genau das, was wir tun wollen. Wegschauen von uns und das auch freilegen, was in anderen da ist. Dann ist ein wichtiger Gedanke, auch deinen Helden immer noch zu retten. Weißt du, der Held in Ausbildung oder ein werdender Held, der braucht immer mal wieder Hilfe. Bei Spider-Man gibt es so eine Szene, er kämpft mit so einem geflügelten Verbrecher und er verliert diesen Kampf, er landet im Meer und er hat irgendwie dann noch so einen, weiß ich nicht, so einen halben Wagen auf sich drauf oder so und er ist am Ertrinken. Und irgendwann kommt aus heiterem Himmel plötzlich, kurz bevor die Lichter aus sind, Iron Man, ja, und taucht in dieses Wasser und zieht ihn da unten raus. Und dann unterhalten sie sich später noch und der Spider-Man sagt, hey, wie hast du mich gefunden? Und der Iron Man sagt, ich habe dich nie verloren, ich habe einen Sender in deinen Anzug eingebaut. Ich wusste die ganze Zeit, wo du bist und was passiert. Und ich finde, das ist auch eine Eigenschaft von Heldenmachern. Wir verwanzen nicht unsere Helden, nein, das nicht, ja, wir sind nicht die Stasi. Aber wir versuchen, den Kontakt zu halten. Und wir versuchen, für sie da zu sein, auch wenn es schwierig ist. Und wir versuchen, irgendwo in die Bresche zu springen, wenn was mit ihnen schief läuft. Oder wir übernehmen auch die Verantwortung für manche Dinge, die vielleicht sie tun. Das war gar nicht unsere Idee, aber wir sagen, hey, das ist meine, es geht auf mein, ich habe das so entschieden. Ja? Auch das habe ich schon zum Teil gemacht. Wenn Leute sich über irgendwas aufgeregt haben und so, dann habe ich gesagt, ich habe es freigegeben. Ist mein Mitarbeiter, dann kassiere ich die Schläge statt jemand anders. Auch das ist was ganz Wertvolles, was wir da tun können. Ich habe zwei Bilder mitgebracht von Leuten, die ihr vermutlich nicht kennt. Also der oberste, kennt ihn jemand? Nein, ne? Es ist Domenico, wie auch immer er heißt, Celandaio. Könnt ihr das mal auf Italienisch sagen, wie man das ausspricht vielleicht? G-H-I. Domenico Celandaio wird es geschrieben irgendwie. Ah, siehst du, ich bin schon halber Italiener. Okay, die Sache ist, keiner kennt diesen Mann, aber jeder kennt Michelangelo, oder? Einer der berühmtesten Künstler der Weltgeschichte. Und dieser Domenico war sein Lehrer. Im Alter von 13 Jahren kam Michelangelo zu ihm in die Werkstatt und hat sein ganzes Handwerk von diesem Mann gelernt. Hinter jedem Helden steht ein Heldenmacher. Oder hier in der Mitte haben wir diesen dünnen, schmalen Hämpfling namens Billy Graham, ja, weiß ich nicht, vielleicht im Alter von Timon oder so. Und links von ihm John Minder, den auch keiner kennt. Das war sein Mentor, ja, den kennt keiner. Er sieht mehr aus wie Josi, das muss ich allerdings dazu sagen, der Billy Graham, okay. Ich habe nochmal die Geschichte genau nachgelesen, wie Billy Graham zu seiner ersten Predigt kam. Die waren eben da, das ist genau das Bild, auf einer gemeinsamen Konferenz. Und dann, also der hat ihn einfach mitgenommen, hat gesagt, schau mal zu, wie ich das mache und so weiter. Und dann kam dieser Pastor, ist ein Baptistenpastor, mit dem John Minder ins Gespräch und sagte, hey John, wenn du schon hier bist, würdest du nicht am Sonntag bei mir in der Gemeinde predigen? Und er sagt, ja, ich komme am Sonntag, aber predigen wird Billy. Und das war seine erste öffentliche Predigt in einer Gemeinde. Und es war der Anfang von etwas Gewaltigem. Und das ist so das, was ich mir wünsche, dass wir das mit verinnerlichen. Die Frucht unseres Lebens wächst auf den Bäumen anderer Menschen. Ein zweiter Gedanke, jetzt geht es mehr um die Helden. Und das ist kein Widerspruch. Du bist eigentlich dazu berufen, gleichzeitig Held und Heldenmacher zu sein. Verstehst du, Iron Man ist nicht gleich in Rente gegangen, nur weil er jetzt ein Held in Ausbildung kam. Das ist absolut nicht so. Aber für jeden Helden oder der es werden möchte, der irgendwo eine Aufgabe übernehmen möchte, der irgendwo sich mit rein investieren möchte, da gilt es erstmal, sich zu bewähren. Das ist der Anfang und ich möchte dich so ermutigen, dass du nicht versuchst, hier irgendwelche Schritte und Stufen zu überspringen und sagen, ich will direkt hier der Boss sein, ich will direkt alles leiten und für alles die Verantwortung übernehmen. Lass dich mal auf diesen Prozess ein, dich zu bewähren. Ist auch spannend, ja, der Spider-Man hat nicht gleich die Leitung dieser ganzen Avengers-Gruppe übernommen, das war weiterhin Iron Man. Und die Verbrecher auch in diesem Film, mit denen der Spider-Man sich rumschlägt, die waren echt 2-3 Nummern kleiner als die, gegen die Iron Man gekämpft hat. Und das ist einfach der Weg von Helden. Und wir sehen das hier auch im Fall von Timotheus. Paulus sagt über Timotheus, er hat sich bewährt. Das ist der Grund, warum ich ihn schicke. Und das ist für mich so ein wichtiger Gedanke. Weißt du, du musst irgendwo so anfangen, dass du mal deinen Charakter unter Beweis stellst. Dass du mal beweist, dass du was durchziehen kannst. Dass du auch mal gehorsam sein kannst. Ja, du bist nicht gleich der, der die Befehle gibt. Du bist nicht gleich derjenige, der den anderen sagt, wo es lang geht. Sondern du wirst erst mal selber geführt. Und du dienst vielleicht erst mal den Visionen oder den Meinungen von anderer Leute. Und das auch von ganzem Herzen zu tun, auch kleine Dinge von ganzem Herzen zu tun, ist so eine wichtige Art, sich zu bewähren. Hier, Dokime im Griechisch, das heißt so viel wie eine Prüfung, ein Test, der unter Beobachtung geschieht. Und das ist genau, wie man sich bewährt. Und weißt du, so eine Bewährung setzt immer voraus, dass es dich herausfordert, dass es etwas schwieriger ist, als du vielleicht gedacht hast, dass es so scheint, dass es etwas mehr ist, als du kannst. Also da brauchst du nicht gleich irgendwie traurig werden und weglaufen, wenn es schwierig ist oder auch wenn du mal Fehler machst und so. Gerade das sind die Momente, wo du dich bewähren kannst. Und es ist nicht nur in der Gemeinde so. Auch wenn du in eine schwierige Situation hineinkommst, an deinem Arbeitsplatz oder in der Familie, das sind immer wieder auch Momente, wo Gott sich wünscht, dass du dich bewährst. Er hat kein Interesse, dass du daran kaputt gehst oder dass du als Versager abgestempelt wirst. Nein, Gott schaut sich an, wie gehst du mit den Herausforderungen um? Und wie gehst du damit um, wenn du dann am Ende vielleicht sogar wirklich gescheitert bist? Stehst du wieder auf? Bleibst du für immer liegen? Übernimmst du Verantwortung oder machst du andere verantwortlich? Lauter solche Fragen, um die geht es. Ich glaube, für jeden Held gibt es sowas wie eine Bewährungstreppe. Ich habe sie hier vorhin schon aufgemalt. Und das ist, was wir hier sehen. Das sehen wir bei Timotheus, sehen wir auch bei dem Josua, ja, der Diener von Mose im Alten Testament. Am Anfang, auch gerade wenn du Christ wirst und so, da fängst du erstmal an, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Du schaust erstmal in den Spiegel und erkennst, wer du bist. Du lässt dir von dem Heiligen Geist auch zeigen, wer du bist. Du lernst, deinen Charakterdefiziten ins Angesicht zu schauen. Du lernst eben mit Siegen und Niederlagen umzugehen. Und du lernst, dich selbst wahrzunehmen. Und du lernst zu beten, Bibel zu lesen, zu vertrauen. Du lernst, Gott im Alltag zu folgen. So kleine Dinge, wo es nur auf dich ankommt. Vielleicht sieht es keiner, was du da tust, aber du tust es so, wie Jesus es sich wünscht. Und wenn Menschen sehen, dass du hier anfängst, das zu tun, dich selbst zu leiten, dass der Heilige Geist in deinem Leben etwas tun kann, wenn sie merken, hey, du lässt das zu, du reagierst, du öffnest dem Geist Gottes die Türen, dann werden sie irgendwann kommen und werden dir auch Aufgaben oder Projekte übergeben. Und dann kommt es wieder darauf an, das zu tun, selbst wenn es kleine Aufgaben sind, es gerne zu tun, es motiviert zu tun und es gut zu machen. Das ist der simple Weg, wie man sich bewährt. Und dann ist die nächste Stufe, da bekommst du vielleicht permanente Verantwortung für ein Team. Und das ist nochmal eine größere Hausnummer. Ja? Wenn du für eine Gruppe von Menschen dauerhaft zuständig bist, das ist die nächste Stufe. Und erst ganz zum Schluss bekommst du vielleicht die Verantwortung für ein ganzes Schiff übertragen. Und bist die Führungskraft in dem Unternehmen oder in der Gemeinde oder bist Ältester oder wie auch immer. Oder ich würde es auch mal so sagen, kannst einer Familie, dich gut um eine Familie kümmern. Aber es ist ganz problematisch, wenn du versuchst, diese Stufen auszulassen oder eine von diesen Stufen auszulassen und versuchst, direkt hier oben hinzuspringen. Das wird in den meisten Fällen nicht klappen. Und ich glaube, dass du, wenn du alle diese Stufen gehst, auch unheimlich viel Vertrauen aufbaust, dort, wo du bist. Menschen werden dir vertrauen. Okay, spannender Gedanke zum Abschluss. Der Josua im Alten Testament hat ja Mose über 40 Jahre gedient, bevor er berufen wurde, das Volk zu führen und zu leiten. Er hat mit Mose beten gelernt. Er hat von Mose gelernt, wie Gott denkt. Er war bei den Begegnungen mit Gott dabei. Er hat die ersten Aufgaben und Projekte übertragen bekommen. Hier, du gehst als Kundschafter los. Hier, du führst das Volk in die Schlacht. und lauter solche Dinge. Und irgendwann hat Gott gesagt, Josua hat sich bewährt. Bei Timotheus war es ähnlich, aber da werde ich jetzt mal nicht so stark eingehen. Kommen zum nächsten Punkt. Gewinne Einfluss, indem du dienst. Das ist ein absolut wichtiger Gedanke. Die Frage ist, wie gewinnen wir überhaupt Einfluss bei Menschen? Wie werden wir zu jemand, auf den Menschen hören? Und da gibt es sicher zwei verschiedene Bereiche. Einmal werden Menschen vielleicht auf dich hören, weil sie dein Talent erkennen, weil sie deine Fähigkeiten und deine Kompetenzen erkennen. Und das ist wichtig. Du solltest auch nicht als Christ, finde ich, irgendein Halodri in deiner Firma sein, auf den man sich nicht verlassen kann, der alles nur halb macht und so weiter. Das ist schade. So ist Gott nicht. Aber dennoch gibt es etwas, wodurch du weit mehr Einfluss gewinnst als durch deine Talente. Und das ist, wenn du Menschen dienst. Aufrichtig dienst. Ich habe es hier aufgeschrieben, wir bewundern vielleicht Menschen mit Talenten und besonderen Fähigkeiten, aber wir lieben Menschen, die sich für uns einsetzen. Ich kann das für mich absolut sagen. Es gibt viele Menschen, die ich bewundere, aber ich liebe Menschen, die sich für mich persönlich einsetzen. Und die haben auch einen viel größeren Einfluss in meinem Leben. Hey, es kann nicht irgendwer kommen und mir irgendwas sagen, was ich doch tun sollte, selbst wenn ich denke, der hat ja riesiges Wissen. Ich möchte erst eine Beziehung aufbauen mit dem Menschen. Man sagt sogar bei Therapeuten, Ärzten und so weiter, dass sie meistens daran scheitern. Und es der Erfolg von Therapie am meisten davon abhängt, wie die Beziehung ist zum Therapeuten zum Beispiel. Interessanter Gedanke, gell? Und das ist, was ich dir einfach mitgeben möchte. Über Timotheus heißt es, haben wir vorhin gelesen, keiner ist so aufrichtig um euch besorgt wie er. Wow. Wow. Stell dir vor, Paulus ist hier in der Gemeinde, steht hier vorne und er lädt ein, Cornelia aufzustehen. Alle Augen sind auf sie gerichtet und dann sagt er, hört mal zu, niemand ist so um euch besorgt wie sie. Das ist eine Riesenauszeichnung, oder? Das wäre gewaltig. Und mir ist dieser Gedanke ein total spannender Gedanke. Wenn ich am Ende auf meiner Beerdigung stehe und Menschen würden das auf meinen Grabstein schreiben, egal, ob ich dann bin, ich krieg's nicht mehr mit, ist egal. Aber stell dir vor, das wäre so. Sie sagen, hey, niemand hat sich so um mich gekümmert wie er. Niemand war so fair mir gegenüber. Niemand hat mir so vergeben. Niemand hat sich so für mich eingesetzt. Niemand hat so sehr nachgefragt, wie es mir geht. Niemand war so respektvoll im Umgang mit mir. Selbst da, wo ich es nicht verdient hatte. Wow. Das gibt einen gewaltigen Einfluss. Und dafür will ich dich einladen, wenn du denkst, ich möchte auch ein Held sein. Ich möchte jemand, der Einfluss hat für Gott in dieser Welt, in meiner Kirche, in der Kleingruppe, wo auch immer, in der Schule, im Studium. Fang an, Menschen zu dienen. Und ich will dich einladen, Menschen immer an die erste Stelle zu setzen. Vor Dingen, vor Strukturen, vor Projekten. Weil Dinge, Strukturen, Projekte sind wichtig, aber die sollen Menschen dienen und nicht andersrum. Und ich glaube wirklich, das ist die Sache, die ganz grundlegend schiefläuft in unserer Welt, dass Menschen dem System untergeordnet werden. Und irgendwann hinterfragt gar keiner mehr das System. Und das System zerstört Menschen, das System versklavt Menschen, das System lässt Menschen verhungern. Das System lässt es zu, dass hunderttausende Kinder abgetrieben werden und so weiter. Es entsteht ein ungöttliches System und es dient gar nicht mehr wirklich dem Menschen, obwohl das sogar manchmal dann noch behauptet wird. Dein Umgang mit Menschen beeinflusst deine Zukunft mehr als dein Talent. Wow, finde ich einen genialen Gedanken. Und ich möchte dich also einladen, Menschen zu dienen und ich glaube, du brauchst keine Angst haben, dass du, wenn du dienst, einfach nur kaputt gehst. Wir kommen gleich noch dazu, dass es auch eine Art gibt, Gott richtig zu dienen und eine Art gibt, ihm falsch zu dienen. Das ist noch ein anderer Punkt. Aber ich glaube nicht, dass der Dienst an sich dich kaputt macht. Du denkst vielleicht, boah, Dienst heißt, ich gebe. Dienst heißt, Leute saugen mich aus und so weiter. Das musst du schon zulassen, damit sie das können. Und das solltest du nicht zulassen. Aber ich habe dieses Beispiel mitgebracht, diese Violine, die da abgebildet ist. Das ist eine ganz besondere Violine. Das ist die Lieblingsvioline von Niccolo Paganini gewesen. Also einem der größten Geigenvirtuosen, den es je gab. Und als er sein Testament gemacht hat, da hat er auch etwas über seine Lieblingsvioline in sein Testament geschrieben. Er hat sie nämlich an seine Heimatstadt Genua vermacht und er sagte, ich habe nur eine Bitte, ich will nicht, dass jemals jemand anders außer mir auf dieser Geige spielt. Mit anderen Worten, die Geige soll nur ausgestellt werden, gepflegt werden, aber niemand darf sie spielen. Das Ergebnis war folgendes, dass diese Violine angefangen hat, kaputt zu gehen. Rasend schnell, viel schneller als sonst, wo sie noch gespielt wurde. Und deswegen haben die Leute irgendwann in Genua gesagt, ja, Testament hin oder her, ab sofort wird diese Violine einmal im Monat gespielt, denn sonst können wir sie nicht erhalten. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Gedanke ist. Ich weiß schon, dass Dienen auch herausfordernd ist. Weißt du, das ist so, ne? Du würdest gerne Welpen streicheln, manchmal beim Dienen, aber es sind Kaktusse dann, wenn du anfährst, ja? Und das ist, oder Kampfhunde. Und dann verletzt du dich auch manchmal, während du dienst. Und das ist anstrengend. Aber ich glaube, dass es dich mehr zerstört, nicht zu dienen, als es von dir fordert, zu dienen. Das glaube ich wirklich. Ich sehe, Menschen sind viel kaputter, die sich nur um sich selbst drehen, als die, die sich auch mit anderen Menschen beschäftigt haben. Ich wohne ja in so einer Plattenbausiedlung da auf dem Sonnenhof und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele vereinsamte Menschen da sind, die sich mit den Familien verscherzt haben, mit den Kindern keinen Kontakt mehr haben und so weiter, weil sie wie so kleine Hunde vor der Tür angekettet nur jeden anbellen, wie der vorbeikommt. Ja? Die sind todunglücklich. Es liegt daran, dass sie nie gedient haben. Mein letzter Gedanke, bringe die Opfer, die Gott sich wünscht. Und da will ich kurz auf das Beispiel von Epaphroditus eingehen. Ich mache es ganz kurz. Paulus hat gesagt, hey, er hat mir so gedient, so hingegeben gedient, dass er sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Er hat so viel Strapazen auf sich genommen, dass er krank geworden ist und er wäre fast gestorben. Und das ist die eine Seite, tatsächlich, wenn du Gott dienen möchtest, wenn du ein Held sein willst oder auch ein Heldenmacher, das ist nicht einfach. Da gehören Opfer dazu, das ist wirklich so. Und ich will dir da auch absolut die Wahrheit sagen. Und es ist so schön, fleißige Menschen um sich herum zu haben, die sagen, hey, ich gebe Gas. Das macht dann Spaß zu arbeiten. Ja, das hast du schon gemerkt, wenn du früher vielleicht eine Hausarbeit vorbereiten musstest oder ein Referat und du warst zu dritt und einer davon hat sich komplett verweigert. Juhu, ja. Das macht überhaupt keinen Spaß. Gott liebt Fleiß. Aber Fleiß hat auch seine Grenzen. Das ist mir so bedeutend. Dieser Satz alleine, den ich drunter geschrieben habe, Leiter geben alles. Wenn ich da einen Punkt dahinter setze, ist es der falscheste Satz des Jahrhunderts. By the way, ich sehe gerade Peter das Captain America T-Shirt an, gell? Hast du das gewusst? Sag mal. Weißt du, ich glaube eben, dieser Satz muss so aussehen, damit er richtig ist. Leiter geben alles, was Gott sich wünscht. Und ich sag dir, oftmals fühlst du dich von Gott unter Druck gesetzt, aber in Wirklichkeit ist es dein eigener innerer Kritiker. Es sind Menschen, von denen du dich durch die Gegend scheuchen lässt, die eigentlich keinen Einfluss auf dein Leben haben sollten. Und es ist manchmal auch eine Maßlosigkeit im Dienen, zu der Gott dich nie berufen hat. Gott ist der Erfinder des Sabbats, Freunde. Die Kommunisten wollten die 10-Tage-Woche einführen, nicht Gott. Und das ist so ein wichtiger Gedanke. Leiter geben alles, was Gott sich wünscht. Die lernen, ein richtiges Maß zu finden. Die lernen, Dinge nicht zu tun, zu denen Gott sie nicht berufen hat. Der Craig Groeschel sagt immer, du brauchst zwei Dinge. Eine To-Do-Liste und eine Not-to-do-Liste. Und beide solltest du dir jeden Tag neu ausfüllen. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, okay? Ich habe noch die Pyramide der Bereitschaft dir mitgebracht. Und das ist, was ich mir wünschen würde, ja? Weißt du, auf der untersten Bereitschaftsebene, da fehlt die Bereitschaft eigentlich. Da sagen Leute, ich habe keinen Bock. Was interessiert mich die Kirche? Was interessiert mich meine Familie? Was interessiert mich meine Firma? Ich mache meine 8 Stunden und ich tue nur das, was ich muss. Aber bitte lass mich mit allem anderen in Ruhe. Die sagen mit allem in ihrem Gesicht und in ihrer ganzen Gestalt, ich habe keinen Bock. Ja? Das sind die Leute, die alle runterziehen und mit denen es so richtig anstrengend ist. Auf der zweiten Ebene sind Menschen schon ein bisschen anders drauf. Die merken nämlich, okay, es läuft hier nicht alles gut. Aber anstatt, dass sie jetzt die Ärmel hochkrempeln würden, sagen sie, ja, so ein Mist, warum kümmert sich da keiner drum? Was ist mit denen da oben? Was macht die Angela Merkel? Hä? Was macht der Peter Boch? Was macht der Öli in der Kirche? Was macht mein Lehrer? Was macht mein Chef? Der muss sich doch mal darum kümmern, dass es hier wieder besser läuft. Alles ist Mist. Die können alles kritisieren, die können bellen, aber die können sich kein Fass umhängen und Leute retten. Ja, das ist, was sie nicht können. Auf der dritten Ebene, das ist dann so mehr die Menschen mit Pflichtgefühl. Hier sind wir Deutschen alle, wenn es sein muss. Und die Deutschen sagen, ja, und es muss sein, das wissen wir. Also, das ist uns eingeimpft als Nation, das ist unsere Identität. Es muss sein, Freunde, es muss sein. Und wir finden immer einen Weg und wir machen es, aber wir machen es schon leidend. Man sieht schon, dass wir jetzt gerade viel investieren und wir machen es nicht immer fröhlich, wir sind nicht immer motiviert, wir feiern nicht immer das, was wir tun. Wir feiern nicht mal uns selbst, obwohl wir, würde ich mal sagen, mit das attraktivste Land auf dieser Welt sind, in dem man leben kann. Boah, es muss alles sein und es ist alles schlimm. Ey, viele von uns haben Arbeitsplätze, das würden sich so viele Menschen auf dieser Welt wünschen. In einer Umgebung mit einer Sicherheit, mit Pausen, mit Urlaubstagen, wie es kein Land dieser Welt kennt, fast außer uns. Wie abgefahren. Mal ganz ehrlich, ich verrate euch mal, ich darf 30 Tage Urlaub machen in einem Jahr. Ha, das ist schon krass. Okay, ich habe auch eine 6-Tage-Woche, aber das ist doch krass. Frag mal einen Japaner. Der hat, glaube ich, 1 oder 2 Tage. Hey. Deswegen sammeln die ja immer über 10 Jahre ihren Urlaub und dann müssen sie alles fotografieren und dann gucken sie die nächsten 10 Jahre wieder an, damit sie und freuen sich auf den nächsten Urlaub. Ja. Und ich wünschte mir, dass wir hier oben wären, weißt du? Dass wir Menschen sind, die eine hohe Bereitschaft haben, weil Gott in uns lebt, weil der Heilige Geist in uns lebt, weil wir unser Leben nicht nur als etwas sind, was wir irgendwo ableisten müssen. Auch unseren Job nicht nur als etwas sehen, was wir ableisten müssen, sondern dass wir es als unsere Berufung sehen. Hey, ob dir der Job Spaß macht oder nicht, du bist irgendwo mit Menschen umgeben, also weiß ich, dass du auch eine Berufung hast, wo du bist. Und soll ich dir was sagen? Deine Arbeit, egal was es für eine Arbeit ist, hat eine Riesenwürde bei Gott. Und wenn du das verstehen würdest, wenn du mit diesem Spirit rangehen würdest und sagen könntest, ich bin hier ein Kind Gottes, ein Königskind bei der Arbeit. Ich arbeite, Gott hat gearbeitet. Ich arbeite auch, ich bin wie Gott. Arbeit kam vor dem Sündenfall. Und so diese Bereitschaft zu haben, motiviert, ich mach's gerne. Ich mach's wegen Jesus. Ich mach's, weil ich geliebt bin. Ich mach's, weil ich verstanden habe, ich bin gut, ich bin wertvoll. Gott hat etwas Fantastisches in mich reingelegt. Und weißt du, all das, was, egal ob du Buchhalter bist oder ein Ingenieur bist oder ein Lehrer bist oder ein richtig guter Handwerker bist, was auch immer, soll ich dir was sagen? Das hat Gott alles in dich hineingelegt. Er wollte dich so. Und im Himmel, glaube ich, wirst du das wieder machen. Leiter geben alles, was Gott sich wünscht. Ich will abschließen mit einem Gedanken aus Philipper 4, Vers 1. Da sagt Paulus über die Gemeinde in Philippi, ihr seid meine Freude. Wie krass, wenn Menschen unsere Freude sind. Das sind Helden, sage ich dir. Dann bist du ein Held, wenn Menschen deine Freude sind. Ihr seid meine Freude und meine Krone. Abgefahrener Gedanke. Für Paulus sitzt seine Krone nicht auf seinem Kopf, sondern sie sitzt ihm gegenüber. Und das finde ich so spannend. Paulus krönt seine Mitmenschen. Und das ist etwas, weißt du, was Jesus in dir schafft. Das ist die Liebe Gottes in dir. Dieselbe Liebe und Hingabe, die Jesus gezeigt hat am Kreuz, die lebt durch den Heiligen Geist in mir. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 8 oder so. Und das wünsche ich dir auch. Und da will ich dich einladen, dass du einen kurzen Moment still bist, deine Augen schließt und ich will beten, dass dich die Liebe Gottes ganz neu erfüllt. Und du dich ganz neu jetzt entscheidest, Heldenmacher zu sein und auch Held zu sein in deinem Alltag. Jesus Christus, wir danken dir, dass du der größte Heldenmacher bist, den wir kennen. Niemand liebt uns so, niemand ermutigt uns so mit Worten und mit Taten. Herr, niemand öffnet uns Türen so wie du. Du hast uns die Tür zum Vater geöffnet. Und wir danken dir dafür, Herr. Gib uns auch diese Haltung, dass wir Heldenmacher sein wollen, dass wir Schätze in anderen Menschen suchen. Herr, und gib uns auch die Bereitschaft, uns zu bewähren. Herr, die Krisen und die Herausforderungen anzunehmen als Bewährungsproben, Herr, die uns vielleicht auf die nächste Stufe bringen sollen. Gib uns die Bereitschaft zu dienen. Herr, ohne Hintergedanken. Und gib uns auch den Mut, Opfer zu bringen. Und das Ganze in einem gesunden Maß, Herr. Amen.